Wir sind ja mitten in einem verlängerten Wochenende und ich hoffe, ihr könnt es auch genießen mit euren Lieben. Vielleicht seid ihr zu Hause oder irgendwo, wo man zurzeit hinfahren darf. Wir haben es ja schon gehört und ihr wusstet es auch schon vorher, denke ich, dass Himmelfahrt ist. Ich persönlich habe erst relativ spontan festgestellt, dass Donnerstag ja auch ein gesetzlicher Feiertag ist. Ich habe mich dann umso mehr gefreut über die freie Zeit. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, aus dem Anlass können wir ja mal über Himmelfahrt oder besser gesagt Christi Himmelfahrt nachdenken. Und damit meine ich nicht den Donnerstag diese Woche, sondern damit meine ich die Geschehnisse, die damals geschehen sind, denen wir diesen Feiertag verdanken. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam die Apostelgeschichte aufzuschlagen und dort im ersten Kapitel die Verse 1 bis 14 zu lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Lukas beginnt dort, der Verfasser der Apostelgeschichte, und wendet sich am Anfang an Theophilus, für den er das Lukas-Evangelium schon verfasst hat und für den er jetzt auch diese Apostelgeschichte zusammengetragen hat. Und dann beginnt auch schon die Erzählung. Ich lese nach der Elberfelder-Übersetzung. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hat. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes tauft mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sprachen auch: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wenn ich den Vers 9 so lese, dann klingt das für mich fast wie so ein perfektes Filmende. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Jesus hat so seine letzten Worte mit den Jüngern gewechselt, hat sich verabschiedet und dann hebt er vor ihren Augen ab vom Boden. Er beginnt zu schweben, höher und höher und höher. Und die Jünger schauen ihm mit offenem Mund nach und staunen: Wow. Und Jesus lächelt ihnen vielleicht zu, winkt nochmal oder besser, er hebt so die Hände zu einer segnenden Geste. Und dann erreicht er die Wolken und entschwindet langsam den Blicken der Jünger, während er in den Wolkenschleiern verblasst. Und man schaut hinterher, man späht ihm nach, kann noch die Umrisse sehen, erst dann nicht mehr. Und man weiß gar nicht genau, wann man ihn aus den Augen verloren hat. Und die Kamera zoomt so rein in die Wolken, es wird alles weiß. Und dann setzt so die pathetische Abspannmusik ein. Sie sahen Jesus von Nazareth, Messias, Sohn Gottes, Mitwirkende, Petrus, Johannes und so weiter und so fort. Ende. Okay, das kommt dabei raus, wenn man zu viele Hollywood-Filme gesehen hat. Aber vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, am Ende von einem tiefgehenden, bewegenden Film oder einer Geschichte, einem Roman vielleicht, der euch berührt hat, man wird aus dieser Geschichte entlassen und man bleibt mit so einer Mischung aus Wehmut und Zufriedenheit, aus Erfüllung und Sehnsucht zurück. Oder vielleicht, wenn man am Ende einer Freizeit nach Hause fährt, die ganzen lieben Leute erstmal nicht mehr sehen wird, die Erlebnisse sind vorbei, da ist so ein bisschen Trauer, so ein bisschen Wehmut. Oder wenn man die guten Freunde, die Familie, die einen zu einem seltenen langen Besuch besucht hat, verabschieden muss. Da werden die letzten Worte gewechselt, Umarmungen ausgetauscht, vielleicht noch ein gemeinsames Gebet gesprochen. Und dann steht man vor der Tür und winkt hinterher, sie winken zurück, bis sie dann um die Ecke biegen und weg sind. Und dann steht man vor der Tür und hat so dieses Gefühl der Dankbarkeit in sich, weil es eine schöne Zeit war, aber auch so ein Stückchen Traurigkeit, weil es vorbei ist, weil es vielleicht lange nicht mehr so sein wird. Vielleicht steht man noch einen Moment lang dort und hängt seinen Gedanken nach, dann wird es kühl oder fängt an zu regnen oder drinnen klingelt das Telefon. Man geht wieder rein, macht das Abendbrot für die Familie oder räumt ein bisschen auf, was auch immer. Und dieses Gefühl halt noch so in einem nach. Mal kürzer, mal länger. Das taucht alles so ein bisschen in Melancholie. Aber das Leben wird weitergehen. Vielleicht war die Stimmung bei den Jüngern so ähnlich oder viel intensiver oder ganz anders. Ich weiß es nicht genau. Aber wie ich so da stehe, innerlich bewegt mit den Jüngern und Jesus nachschaue, so ein bisschen wehmütig und ja, diese seltsame Abschiedsgemütlage mich erfasst, da werde ich plötzlich gestört. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihm, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Na sowas, was wollen die denn jetzt? Da bin ich gerade mit Abschied, mit Ende, mit diesen emotionalen Nachwirkungen beschäftigt und die reißen mich völlig raus. Was stehst du da rum und starrst Löcher in die Luft? Hä? Da stehen die Jünger und Freunde von Jesus und müssen Abschied nehmen, aber diese beiden Typen lassen ihnen nicht die Ruhe dafür. Und bei Leuten, die in weiß gekleidet sind und plötzlich aus dem Nichts irgendwo auftauchen, da gehe ich mal davon aus, dass es sich um Engel handelt. Also wird das wahrscheinlich wichtig sein, was sie da tun oder sagen. Aber was wollen sie? Warum lassen sie die Jünger nicht in Ruhe Abschied nehmen von Jesus? Ist doch okay, oder? Aber offenbar wollen sie den Jüngern das nicht gönnen. Offensichtlich wollen sie aus dieser Abschiedsstimmung die Jünger herausreißen und sie nicht dort drin ja, belassen. Sie sagen, hört auf, Jesus hinterher zu gucken. Schaut nicht in die Vergangenheit, hängt nicht traurig dem nach, was vorbei ist. Fokussiert euch nicht darauf, dass Jesus jetzt nicht mehr hier ist. Denn der gleiche Jesus, den ihr gerade habt, aus den Augen verloren, der wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Ihr werdet ihn wiedersehen. Es geht weiter. Darauf sollt ihr schauen, auf das, was vor euch liegt, was kommen wird. Wow, das sind ja tolle Neuigkeiten. Es ist gar nicht vorbei. Es gibt einen zweiten Teil, eine Fortsetzung. Und wenn ich bei so einer richtig guten Geschichte erfahre, dass es eine Fortsetzung gibt, dann ist diese Melancholie wie weggewaschen. Dann will ich gleich ins Bücherregal greifen, den zweiten Band aufschlagen oder mir das nächste Hörbuch runterladen oder auf die Uhr schauen, schaffen wir noch den zweiten Teil heute Abend? Keine Ahnung. Und vielleicht ist das für die Jünger auch so eine Motivation, so ein Ansporn. Stimmt, es geht weiter, die Geschichte mit Jesus. Das hat ja verschiedene Andeutungen schon gegeben von Jesus selbst. Er hat auch ganz klare Ansagen gemacht, dass die Geschichte weitergeht, dass es nicht vorbei ist, dass er wiederkommen wird. Und vielleicht sind sie jetzt hochmotiviert. Vielleicht wollen sie jetzt loslegen. Jesus hat uns doch einen Auftrag gegeben, oder? Seine Zeugen sein. Lasst uns das direkt tun und weitererzählen. Los! Aber das geht nicht. Wie hat Jesus in Vers 4 gesagt, als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Okay, also Füße ruhig halten und warten. Warten. Deshalb geht es in Vers 12 so weiter, dass sie nach Jerusalem zurückkehren vom Ölberg, wo sie waren. Und dort bleiben sie zusammen und warten. Das finde ich komisch. Warum müssen sie jetzt warten? Nachdem Jesus ihnen so einen großen Auftrag in Vers 8 gegeben hat. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Und nachdem die beiden Engel sie aus dem Abschied von Jesus herausgerissen haben, aus diesem Hinterhertrauen, warum jetzt plötzlich warten? Warum nicht mit diesem Schwung des Übernatürlichen loslegen, Warum nicht diesen Moment der Himmelfahrt als diesen Ausgangspunkt nutzen? Die Ehrfurcht in Eifer übergehen lassen? Warum nicht direkt zur Tat schreiten? Natürlich, sie brauchen noch den Heiligen Geist, ich weiß. Aber warum hat Jesus den nicht direkt bei der Himmelfahrt verteilt? So als Abschiedsgeschenk? Oder warum segnen die beiden Engel sie nicht dann, als Jesus weg ist mit dem Heiligen Geist? Warum warten? Muss Jesus den Heiligen Geist erst 10 Tage lang im Himmel briefen, bevor er runterkommen kann? Oder ist er noch im Urlaub? Nein, ich glaube nicht. Warum diese Lücke, diese Pause zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Und wenn ich schon von Lücken und Pausen und Warten rede, dann fallen mir da noch mehr Lücken auf, noch mehr Warten. Die Engel sagen, dass Jesus wiederkommen wird. Und er hat es selbst versprochen, dass er Wohnungen für uns vorbereitet und uns dann zu sich holen wird, ins Haus seines Vaters. Und wir warten jetzt fast 2000 Jahre auf seine Wiederkunft. Warum diese Lücke? Braucht Jesus so lange, um Wohnungen zu bauen? Ich meine, okay, es werden ja jedes Jahr ziemlich viele Menschen geboren, muss dann mal nachgebaut werden und man wird nicht fertig. Oder startet der Flug dahin vom neuen Berliner Flughafen und deshalb verzögert sich alles? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, Gott hat die Welt in einer Woche geschaffen. Warum also diese Lücke? Warum musste Jesus überhaupt in den Himmel zurückgehen? Warum hätte er nicht einfach hier bleiben können? Warum immer wieder dieses Warten? Das ist eine Lücke von tausenden Jahren zwischen Sündenfall und dem lang ersehnten Kommen des Messias, der doch schon von Anfang an verheißen war. Da heißt es wieder warten, bis Jesus um die 30 Jahre alt ist, bevor es richtig losgeht, mal abgesehen von dem Ausflug als Teenager in den Tempel. Und auch als Jesus starb, hieß es warten, zum Glück nur ein paar Tage, bis er wieder aufersteht. Warum dieses Warten? Immer wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht genau. Es gibt sicherlich viele verschiedene logische Gründe und theologische Erklärungen, aber ich kann es nicht genau sagen. Sicherlich, viele wichtige Dinge passieren in den Zeiten. Aber wenn ich mir diese Geschichte hier der Himmelfahrt anschaue und darüber nachdenke, dann komme ich zu einem Schluss. Vielleicht ist der Grund für diese Lücke, die Gott hier lässt, dass wir das Warten brauchen. Wir brauchen das Warten. Warten ist gut für uns, ist notwendig für uns. Und versteht mich bitte nicht falsch. Ich meine nicht, dass wir jetzt alle nur Däumchen drehen sollen und rumsitzen sollen und die weiße Wand anstarren sollen. Nein. Es gibt auch genügend Beispiele, in denen Warten nicht dran ist. Ich denke zum Beispiel daran, als Jesus seine Jünger rekrutiert hat oder als er sie auf Missions- und Wundertour durch die Dörfer schickt. Da wurden nicht lang gefackelt, da ging es direkt los. Und ich meine mit Warten auch nicht langweilig an die weiße Wand starren oder Zeit totschlagen an der Bushaltestelle. Nein, ich meine echtes Warten, sinnvolles Warten. Was haben die Jünger und Freunde Jesu gemacht zwischen Himmelfahrt und Pfingsten? Das heißt, sie verharrten einmütig im Gebet. Sie blieben zusammen und pflegten Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die geballten Erfahrungen der letzten 3,5 Jahre, die durch die letzten Wochen mit Auferstehung und Tod und Begegnung mit dem Auferstandenen und Himmelfahrt ja nochmal richtig umgekrempelt wurden, dass sie das besprochen haben und geordnet haben, für sich verarbeitet haben. Ich glaube, sie haben sich mit dem Geschehenen intensiv beschäftigt und es gemeinsam ja, bearbeitet. Das, was abgeschlossen war und auch das, was noch vor ihnen lag. Und dann bereiteten sie sich vor darauf, was kommen sollte. Sie machten quasi klar Schiff, ordneten die Dinge, um bereit zu sein. Die folgenden Verse beschreiben dann, wie sie einen neuen Apostel zum Beispiel nachwählen, damit es wieder 12 Leute sind. So ein Warten meine ich, wenn ich sage, dass wir das Warten brauchen. So ein Warten, in dem ich mir die Zeit nehme, das Geschehene zu verarbeiten und abzuschließen. So ein Warten, in dem ich klar Schiff mache und die Vorbereitung treffen kann für das Neue, das kommen soll. Das finde ich etwas Wichtiges. Und ich merke, manchmal sehne ich mich nach so einer Zeit des Wartens quasi, wo Zeit ist, etwas abzuschließen, etwas passieren zu lassen und sich auf das Neue vorzubereiten. Aber wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich das Leben generell anschaue zur Zeit, dann merke ich, dass uns so ein Warten manchmal kaum möglich ist. In so einem Alltag, der so eng und schnell getaktet ist, dass wenig Zeit zum Warten bleibt. Und die Zeit, die ich dann habe, die brauche ich vielleicht, um tot umzufallen und zu schlafen. Oder ich tendiere dazu, jede Lücke mit irgendwelcher Beschäftigung zu füllen. Immer einen Stöpsel im Ohr, immer ein Bildschirm vor Augen, Immer Radio, immer Unterhaltung, immer Input, immer Ablenkung, damit keine Langeweile aufkommt, damit ich nicht warten muss. Oder von einem Termin in den nächsten, von einem Projekt ins nächste, von einer Beziehung in die nächste, von einem Kick in den nächsten, von einer Betäubung in die nächste, ohne dazwischen mal durchzuatmen, mal aufzuhören und nachzudenken, was war und was kommt. Ich weiß nicht, ob du dich da irgendwo wiederfindest oder nicht. Vielleicht hast du auch ein ganz tolles, entschleunigtes Leben und kannst das nutzen, diese Zeit des Wartens. Aber ich glaube, wir brauchen diese Lücken. Wir brauchen dieses Warten. Dieses auf uns selbst geworfen sein, anhalten, sich mit dem anderen, sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit dem, was war, was man erlebt hat, was geschehen ist, das abzuschließen, zu verarbeiten, ruhen zu lassen und auch das, was kommt, anzusehen, neue Kraft zu sammeln, sich vorbereiten darauf, zu überlegen, wie es kommen soll, was geschehen kann, was ich dafür tun kann. Das mag heutzutage vielleicht ungewohnt sein, manchmal kaum möglich oder schwerfallen oder unangenehm sein. Je länger das letzte Warten her ist, vielleicht umso mehr. Aber ich glaube, wir brauchen das. Und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum Gott solche Lücken immer wieder schafft und in seine Geschichte mit uns einbaut. Damit wir warten müssen, weil wir es brauchen. Weil da etwas geschieht in uns. Weil da Prozesse ablaufen und zum Abschluss kommen können, die nicht in der Hast und durchs Leben rennen geschehen können oder nur schwer. Wir brauchen das Warten. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen schon auf nächste Woche, auf Pfingsten vorgreife, am Ende des Wartens kommt der Heilige Geist in großer Kraft und Macht auf die Jünger und Wunder geschehen. Ich denke, dass der Heilige Geist auch bei uns wirkt, wenn wir warten. Ich glaube, dass wir ihm durch das Warten, durch das Innehalten Wege eröffnen, an uns zu wirken. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, Mut zur Lücke. Warten ist gesund. Und ich hoffe, ihr findet vielleicht auch in diesen Tagen jetzt Gelegenheit dazu und könnt Jesus begegnen. Amen.